Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Fried Große-Dunker. Er ist Co-Founder und Partner von Darkhorse GmbH. Darkhorse hat ein Buch im Murmann Verlag herausgebracht namens Future Organization Playbook, eine Anleitung für die digitale Transformation, die die wichtigen Themen adaptive Strategie, Innovationsfähigkeit und Transformationsfähigkeit für innovative Unternehmen anpackt. Fried ist geboren in Paderborn, aufgewachsen im Münchner Speckgürtel, wo er zur Schule und zur Uni gegangen ist. Zwischenzeitlich, und das sind seine Worte, floh er ins Ausland, nach Norwegen, wo er an der Norwegian University of Science and Technology studierte und dann nach Australien, wo er an der Macquarie University studierte. In Norwegen hat er auch das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt und Bierbrauen gelernt. Und als ihm die Berufsaussichten der TU München zu geradlinig wurden, ist er dann also nach Berlin geflohen, um Design Thinking der HPI School of Design Thinking in Potsdam, einem Schwesterinstitut der D-School at Stanford University, zu studieren. Wobei er ganz ehrlich noch zugibt, dass dabei vielleicht Berlin noch wichtiger als das Studium des Design Thinkings war. Dort fing nämlich alles mit Darkhorse an. Fried hat einen Master in Nachhaltigkeitsinnovation, regenerative Geschäftsmodelle, und ein Blick in seine Vita vor Darkhorse verrät auch, dass Fried auch in Berlin Co-Founder von dem Coca-Cola Founders Network war, wo er 3 Jahre lang der Gründung und dem Aufbau von Startups sich gewidmet hat, die nicht nur zum Coca-Cola-Kerngeschäft verwandt waren. Aber Fried beschreibt sich selbst als Specialized Generalist, Stubborn Optimist und Coffee Geek. Fun Fact zu Fried ist, seine aktuelle Lieblingsbeschäftigung beim wochenendlichen Entspannen ist Rasenmähen, am liebsten mit seinen Söhnen auf dem Schoß. Herzlich willkommen, lieber Fried.
Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Also, Fried, da muss ich dich fragen, außer dass deine Söhne offensichtlich ganz früh gelernt haben, wie Rasenmähen geht, bringst du ihnen auch dabei ein Innovationsmindset bei? Und wenn ja, wie?
Ha, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde fast sagen, ganz explizit nein. Also der Hintergrund ist, wir haben so ein Gartengrundstück. Und auf diesem Gartengrundstück versuchen wir möglichst jedes Wochenende zu sein und tatsächlich auch möglichst analog unterwegs zu sein. Ne? Also Rasenmähen weit weg von irgendwelchen Bildschirmen, weit weg von irgendwelchen digitalen Kompetenzen oder Innovationskompetenzen, einfach in der Natur draußen sein, ist, glaube ich, eine Fähigkeit oder ist irgendwie vielleicht eine Abwechslung, die immer wichtiger wird in einer Welt, wo es immer mehr Bildschirme gibt. Von daher ist tatsächlich eher der bewusste Anti-Schritt zu Digitalisierung und zu Innovation, würde ich fast sagen. Wobei wir mit einem Elektrorasenmäher mähen, mit so einem Akku-Ding. Ganz hundertprozentig stimmt das auch nicht, aber tatsächlich ist die Intention, sehr analog zu sein und sehr in der Natur zu sein. Das ist die Idee.
Aber vielleicht, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ist das nicht eigentlich gerade ein Skill oder eine wichtige Zukunftsfähigkeit, dass man das eben nicht in Extremen sieht, die sich abstoßen, sondern dass es eigentlich eine natürliche Symbiose ist, dass ich beides brauche und dass das überhaupt nichts irgendwie sich Abstoßendes ist, gerade in unserer Welt, die immer so ein bisschen bipolar denkt?
Auf jeden Fall. Also ich stelle mir das immer wie so einen Schalter im Kopf vor. Quasi den, wie man es auch nennen mag, ne, den Digitalisierungsschalter oder den Bildschirmschalter an und aus. Ich finde, es ist wichtig, dass man als Kind und als Jugendlicher und als Erwachsener beide Schalterstellungen kennt und kann. Also neben der Schalterstellung, jetzt bin ich digital unterwegs und wir sind hier in Zoom, und ich sitze in Berlin, in Kreuzberg, in alle Klischees, die man so erfüllen kann. Und gleichzeitig braucht man aber auch die andere Schalterstellung, sich loszulösen, abschalten zu können, im wahrsten Sinne des Wortes, weil nur digital geht nicht und zumindest meine Meinung, nur in der analogen Welt geht auch nicht, sondern man braucht schon irgendwie Fähigkeiten auf beiden. Nur ist, glaube ich, die Herausforderung, das auch auf beiden Seiten zu praktizieren und da eine gewisse Übung drin zu haben. Dementsprechend, unser privater Alltag ist vollgepackt mit digitalen Dingen und dann tut es sehr gut, auch das Gegengewicht dafür aufzubauen und das wiederum ganz explizit aufzubauen. Ich habe noch so eine Anekdote, die mir gerade einfällt.
Hau raus.
Okay, sonst rede ich schon wieder zu lang. Die
Alles gut.
Anekdote ist, ich habe mich selbst mal oder immer wieder eigentlich beobachtet, wie ich viel zu sehr auf meine privaten Bildschirme achte, während die Kinder um mich rumwuseln.
Ja.
Thema seit 5 Jahren. Ich werde nicht wirklich besser, aber es beschäftigt mich sehr. Und ich habe da mal ein Buch zu gelesen von einer Familientherapeutin, ich glaube aus den USA, die das ganz explizit beschreibt und auch den Effekt beschreibt, den die Screentime der Eltern auf die Kinder hat. Und sie hat dann eine Sache beschrieben, wo sie mit Jugendlichen arbeitet, mit denen ganz explizit in den Wald geht. Und das Schwierigste an dieser Walderfahrung ist, dass diese Jugendliche ihr Handy abgeben müssen, bevor sie in den Wald geht. Und dann ist eine Aufgabe dieser Jugendliche, 20 Minuten im Wald zu sein, sich irgendwo hinzusetzen und nichts zu tun. Und dann kommen die wieder zurück und dann wird gefragt, wie hast du dich denn gefühlt? Und was sie beschreibt, hat mich total erschreckt und gleichzeitig fasziniert. Sie meinte nämlich, die Beobachtung ist, die Jugendliche, die sie da hatte in dem Wald, die können gar nicht in dem Moment beschreiben, wie sie sich fühlen, weil die Art und Weise, wie sie ihre Gefühle entdecken, ist, sie nehmen ihren Bildschirm, tippen das durch irgendeine Tastatur ihren Freunden und durch dieses Ritual, ich tippe was ein und dadurch verstehe ich erst, was ich fühle, werden diese
Wow.
Gefühle sozusagen selbst wahrgenommen. Und dadurch, dass dieses Tool weggenommen wurde in dem Wald, konnten die gar nicht mehr beschreiben, wie sie sich gefühlt haben. Das fand ich sehr erschreckend und kleiner Appell an mich selbst, da ein gewisses Gegengewicht zu schaffen. Für mich selbst, wie die Kinder um mich herum.
Das ist super, dass man dann auch Sachen von der anderen Seite beobachtet. Und wer dich kennt, weiß, dass du also dafür stehst, raus aus den Denkmustern herauszutreten. Aber wir hatten ja auch ganz am Anfang gesagt, du bist Coffee-Geek und Nachhaltigkeitsfan. Und deswegen kommt dann die Frage, die du gern hören möchtest, glaube ich.
Jetzt bin ich gespannt.
Welche Form des Kaffeemachens ist nachhaltiger, Fred? Espresso machen, French Press oder Aluminiumkapseln?
Genau, das Quiz hatten wir mal bei LinkedIn.
Ja.
Und ja, das ist, da könnten wir jetzt ganz tief einsteigen, aber tatsächlich die Auflösung war, glaube ich, dass es die Kapseln sind, weil die nämlich also wenn man sich anguckt, die Phase der Zubereitung und sich da sozusagen den Fußabdruck anguckt, dann sind diese Kapseln tatsächlich die beste Variante, weil die eine optimale Mischung haben, aus wie viel Energie geht in die Kaffeezubereitung und wie viel Kaffee kommt raus. Was da aber nicht in Betracht ist, was passiert mit diesen Aluminiumkapseln danach und wie viel Energie kostet es, die zu produzieren. Also wenn man sich diesen engen Abschnitt anguckt, zu Hause, ich habe drei Kaffeemaschinen nebeneinander. Wo verbrauche ich am wenigsten Energie, sind es tatsächlich die Aluminium-Kaffeekapseln. Und das ist, glaube ich, die Krux an dieser ganzen Nachhaltigkeitssache. Je nachdem, wie man das schneidet und wie die Perspektive ist, kommen plötzlich Wahrheiten raus, die sehr kontraintuitiv sind und für eine totale Verwirrung sorgen. Und das, was passiert ist, zumindest ist das meine subjektive Beobachtung, durch diese Verwirrung entsteht nämlich eins nicht. Und das ist, dass wir uns dem Ziel Nachhaltigkeit nähern. Sondern was passiert ist, vor lauter Komplexität, vor lauter, die einen sagen mir das und morgen sagen die anderen mir wieder das, tue ich mal am besten gar nichts. Und das ist, finde ich, das Schlimmste, was uns passieren kann in dem großen Kampf gegen die Klimakrise und die Klimakatastrophe. Und das ärgert mich immer maßlos, auch wenn diese Vergleiche total stimmen in sich und wissenschaftlich bewiesen sind, bringen sie uns überhaupt nicht weiter. Meine Meinung.
Sehr spannend, also.
Lass uns mal bei diesem Thema nochmal kurz bleiben. Ich finde das einen wichtigen Punkt. Du sagst, dass es zu sehr viel Verwirrung kommt. Und das ist auch mein Eindruck, dass unglaublich viel debattiert wird, unglaublich, man findet sehr viele Fakten, man findet sehr viele, nennen wir es eher Antifakten. Und in dieser ganzen Verwirrung fühlen sich, glaube ich, sehr viele Menschen auch verloren. Vielleicht da erstmal nochmal die Frage, was hat aus deiner Sicht das Thema Nachhaltigkeit auch mit Bildung, mit Skills zu tun? Das ist ein Feld, mit dem wir uns wiederum sehr intensiv beschäftigen, dass wir uns die Frage stellen, müssen wir um das Thema Nachhaltigkeit nicht auch stärker wirklich pragmatisch und praxisorientiert zum Fliegen zu bringen, so dass man es eben im Alltag integriert, ohne dass man jetzt vielleicht auch von jedem gleich eine 360-Grad-Wendung erwartet, aber so, dass trotzdem was passiert, man eben nicht lethargisch da sitzt und sagt, bringt doch alles nichts. Was können wir tun, um die Menschen da stärker auch einzubinden, mitzunehmen? Und welche Rolle ist das Bildungsthema da?
Ja, super wichtige, spannende Frage. Ich überspitze mal so ein bisschen oder vereinfache in meiner Antwort. Also die Brille, mit der ich und mit der wir als Dark Horse auf dieses Thema gucken, ist, dass die Klimakatastrophe für uns ein Extrembeispiel ist für Komplexität und für Ungewissheit, wie wir es nennen. Also ja. Wenn wir als Organisation unsere Umwelt angucken, da gibt es ja die Risiken-Umwelten. Also wenn ich den Preis um 10% sinke, wie viel mehr Umsatz habe ich dann? Da gibt es meistens Daten aus der Vergangenheit und dann ist es ein Risiko, was ich eingehe, so ein bisschen wie beim Roulette-Spielen. Ich weiß sozusagen, was rauskommt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, ob was rauskommt und kann dementsprechend meine optimalen Strategien wählen. Das kann ich nicht bei der Klimakatastrophe oder generell in Situationen, wo es eine Ungewissheit gibt, wo ich einfach nicht weiß, was das Problem, was die Lösung, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, kann ich keine optimale Strategie wählen. Pragmatisch auf Bildung runtergebrochen, wir können es uns in solchen Umwelten nicht leisten, perfektionistisch zu sein, weil es gibt die perfekte Lösung nicht. Das heißt, wenn wir, und wir sind eigentlich geprägt und unser ganzer, auch jetzt wieder sehr subjektiv und überspitzte Meinung, meine persönliche Bildungshistorie ist geprägt davon, dass mir beigebracht wurde, was tue ich denn in Risikoumwelten? Wie finde ich die perfekte Lösung? Wie kann ich mehrere Optionen abwägen, um dann das Beste rauszufinden? Dieser Skill hilft mir überhaupt nicht, wenn ich diese Zufälligkeiten nicht mehr weiß. Und was dann passiert ist, dass man diesen inneren Perfektionisten in sich hat und versucht, diese perfekte Lösung zu finden, die es aber nicht gibt und sich dann in diesen Fragen, habe ich jetzt wirklich die perfekte Lösung gefunden, verfängt und am Ende dann gar nichts mehr macht. Also diese, die wir ja alle kennen. Und ich glaube, was wir da eigentlich bräuchten, ist eine andere Strategie, Antworten zu finden und die sozusagen das Gegenteil von perfektionistisch, das ist nämlich in iterativen kleinen Experimenten, also auch wiederum tendenziell sehr akademisch, vorzugehen. Und das wird uns, finde ich, in bestimmten Bereichen auch schon vorgelebt und gezeigt, dass das gut funktioniert, zum Beispiel im Startup-Bereich, die tendenziell eher in Ungewissheiten unterwegs sind, weil es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sehr iterativ vorgehen. Wenn wir jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, ist eine kleine Anekdote, die ich immer sehr gerne erzähle, dass es Studien gibt aus dem Medizinbereich, nämlich zu der Frage, man hat bei bestimmten Patienten festgestellt, es gibt eine Erkrankung, die dazu führt, wenn man sich nicht radikal in seinem Lebensstil verändert, die zum Tod führen können. Und dann ist die Frage, oder zum Tod oder zu schweren Erkrankungen und zu starken Einschränkungen im aktuellen Lebensstil. Und dann hat diese Studie untersucht, wie sehr schaffen es diese Personen, ihren Lebensstil zu verändern. Und was die Studie gemacht hat, ist, sie hat unterschieden in zwei Gruppen, nämlich einen, die versucht haben, von jetzt auf gleich radikal ihren Lebensstil zu verändern. Und die andere Gruppe hat das Schritt für Schritt in kleinen Dingen. Am Ende hat diese Studie sich angeguckt, die es erfolgreich gemacht haben, also die langfristig ihren Lebensstil ändern konnten. 75% dieser Leute kamen aus der Strategie, dreimal dürfte raten, kleine Schritte.
Schritt, iterativ.
Genau, und ich glaube, das ist der Skill, den ich sehe, lange Rede. Iteratives Vorgehen, in Experimenten denken, den Perfektionismus so ein bisschen unterdrücken, gucken, was können wir denn lernen? Also im Zweifel irgendwas machen statt gar nichts und daraus zu lernen und dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist das Problem, was ich mit dem Greenwashing habe, dass da im Zweifel Schritte gemacht werden, erste kleine Schritte.
Und die werden dann sozusagen mit der Greenwashing-Keule wieder sofort eingezogen. Und dann sozusagen so ein Risikobewusstsein entsteht bei vielen Firmen. Oh, jetzt haben wir was Kleines probiert und sofort haben wir die Keule bekommen, dann machen wir lieber gar nichts. Ich fände es schön, wenn wir das umdrehen, sagen, okay, liebe DM wurde ja zum Beispiel wieder gerade gerügt für Klimaneutralität und wie sie damit umgegangen sind, dazu sagen, okay, ihr habt den ersten Schritt gemacht, war jetzt noch nicht so optimal, wie können wir denn jetzt nachbessern? Anstatt die große Klage und jetzt kann DM nicht mehr klimaneutral sagen, ich bin sehr gespannt, was passiert. Meine Befürchtung ist, dass halt dann nichts mehr passiert und alles, was in Richtung Nachhaltigkeit geht, wird quasi wieder zurückgenommen. Wir
Keiner
sehen gar
stimmt.
keine. Genau, und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir alle brauchen. Von daher, mein Wunsch ist, diese Nachhaltigkeitsfails zu loben in dem Sinne, ihr habt was probiert und hoffentlich habt ihr es authentisch probiert. Und was ist denn der nächste Schritt? Weil Klimaneutralität ist, glaube ich, uns allen klar, das kann nicht der letzte Schritt sein, da muss noch viel, viel mehr kommen. Aber ihr habt schon einen Schritt in die Richtung gemacht. Cool, weiter geht's. Was ist der nächste? Und wie können wir diese Klimaneutralität noch besser machen, als sie jetzt gerade ist?
Genau, also ein Schritt nach dem anderen. Dark Horse, gehen wir zurück zu Dark Horse. Also als Engländerin fasziniert es mich, dass ihr diesen Namen gewählt habt, im versteckten Arbeiten, die von hinten dann ankommen. Ihr seid Innovationsberater für Kunden im DAX-Bereich, SME und Startups. 30 Co-Gründer aus 20 Disziplinen. Und ihr habt das eigene Unternehmen so strukturiert, dass es ein Maximum an Innovationsfähigkeit gibt. Wie sieht das aus?
Genau, also es sah vor knapp 14 Jahren so aus, dass wir alle nicht in den größten Raum des Notars gepasst haben, weil wir nämlich mit sehr, sehr vielen Leuten gegründet haben und die alle irgendwie Platz finden mussten und die Gründungsurkunde unterschreiben mussten. Der profane Grund dahinter war, dass wir alle in Berlin dieses School of Design Thinking Seminar gemacht haben, also insgesamt ein Jahr lang so eine Zusatzausbildung gemacht und am Ende haben wir gesagt, wir finden diese Arbeitsweise toll, wir finden uns toll, wir wollen irgendwie weiter zusammenarbeiten und hatten dann diese grandiose Idee, mit 30 Leuten Unternehmen zu gründen. Und was passiert ist, wie man sich's denken kann, dass wir erstmal voll auf die Nase gefallen sind, wie man denn mit 30 Leuten Entscheidungen fällt. Weil zumindest im Design Thinking wird alles sehr gleichberechtigt entschieden und es gibt quasi eine Meinung des Teams und dann wird das gemacht. Mit 30 Leuten haben wir es auch versucht. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass das so gar nicht funktioniert hat. Mit 30 Leuten haben dieselbe.
Schnell letztendlich darauf gestoßen, dass wir in dem Sinne keine Textbuchlösungen benutzen können, die es da draußen gibt und uns auf neue Wege begeben mussten, um Antworten für uns zu finden. Und das ist das, was wir heute und was da draußen als New Work bekannt ist. Also wie schaffen wir es, ein System zu gestalten, was uns dienlich ist, anstatt uns dem System unterzuordnen. Und mit System meine ich die klassischen hierarchischen Lösungen, die es da draußen gab. Das heißt, was wir versucht haben, ist, wie schaffen wir Strukturen, wo wir als, und wir sind eine Innovationsstrategieberatung, wo wir diese Arbeit besonders gut machen können. Und ich glaube, so ein Muster, was sich nach wie vor durchzieht, ist, dass wir versuchen, sehr dezentral unsere Organisation zu strukturieren. Das ist, um jetzt mal sozusagen die Spitzen zu nennen, wir haben eine Zeit lang unsere Geschäftsführer gelost, weil diese Rolle für uns keine Relevanz hat und wir aber auf dem Papier natürlich rechtlich Geschäftsführende haben müssen. Also haben wir die gelost und haben dann in unserer Signatur Geschäftsführerin des Jahres XY geschrieben, weil es einfach für uns nicht wichtig war. Dann kam die Pandemie, jetzt haben wir seitdem nicht mehr gelost, steht mal bald wieder an. Was wir auch machen, ist, dass wir sehr dezentral versuchen, zum Beispiel finanzielle Entscheidungen zu treffen. Also wir haben so ein kleines Board hier im Büro hängen. Das mussten wir durch die Pandemie dann digitalisieren. Das nennen wir Investment Board. Jeder Mitarbeitende hat sozusagen sein eigenes Budget und dann, so wie man es bei Crowdfunding kennt, kann man bis zu einer bestimmten Summe Entscheidungen pitchen, sagen, wäre doch total super, wenn wir das und das machen als Dark Horse. Wer unterstützt das? Und dann können alle sozusagen ihre Coins da reinlegen und so können wir, auch wenn wir zentral steuern, es wird nicht mehr als das ausgegeben, dezentral schnelle Entscheidungen ermöglichen. Und da gibt es eine Reihe von Mechanismen, die wir bei Dark Horse etabliert haben, um uns sozusagen möglichst viel Freiheit als Beratende oder als Mitarbeitende von Dark Horse zu gewähren, ohne immer die Hierarchien nach oben hin aufzubauen. Und das hat sich tatsächlich sehr bewährt, würde ich sagen.
Ich würde mit dir gerne mal eine kontroverse Frage diskutieren, die mich auch selber ein Stück weit beschäftigt und begleitet. Ich habe nämlich auch einen Background im Innovationsmanagement, habe da meine Promotion geschrieben, einen Großteil meines beruflichen Lebens verbracht. Und ich komme immer wieder auch an diesen Punkt, wo ich mir die Frage stelle, wie viel Freiheit, wie viel Dezentralität Innovation wirklich verträgt oder ob es da vielleicht auch mehr Schattierungen gibt. Und ich bin zugegebenermaßen auch ein großer Anhänger gewesen von Steve Jobs, der ja bekannt gewesen ist als großer Innovator, der aber nicht unbedingt immer ein Menschenfreund war und auch nicht unbedingt jemand, der, sag mal, besonders dezentral gedacht hat, sondern fast schon ein Patriarch der Moderne war. Gleichzeitig hat er die Organisation so getrimmt, dass dann tolle Innovationen rausgekommen sind. Ich denke auch so ein bisschen heute an solche vielleicht sogar Sprunginnovationen wie Quantentechnologie, die in sehr großen strukturierten Programmen ablaufen, wo es Forschungsverantwortliche gibt und so weiter, wo aber tatsächlich auch Innovation sehr radikal stattfindet. Deswegen, ja, finde ich, ist das ein ganz, aber gar nicht so ein einfaches Thema. Und ich würde dich einfach gerne nochmal so um deine Einschätzung und deine Gedanken, deine Reflexion bitten. Müssen wir vielleicht manchmal auch viel mehr unterscheiden, welche Art von Innovation, und ist nicht vielleicht auch manchmal ein Problem, warum wir in Deutschland so langsam sind, weil wir manchmal vielleicht dann doch wieder zu dezentral sind und irgendwie jeder immer mitredet in jeder Phase und am Ende des Tages so stuck in the middle rauskommt. War jetzt eine lange Frage, aber was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich antworte jetzt mal so aus der Hüfte raus. Also dein letzter Punkt, ne, alle wollen mitreden. Ich glaube, das ist genau das Problem, was wir ganz lange bei Dark Horse auch hatten. Alle wollen mitreden, mitbestimmen und dann passiert, glaube ich, genau das, was du beschreibst. Aus meiner subjektiven Perspektive müssten eigentlich nur die mitreden, für die das Produkt ist, also die Kundinnen da draußen, und nicht so sehr der Boss oder die Chefin oder die anderen Mitarbeitende im Zweifel, um zu bestimmen, was ist eine gute Idee, weil Innovation definitorisch ist ja schon eine, die auf dem Markt ist und dementsprechend die ersten Kunden hat etc. pp. Und das, finde ich, ist das Spannende, dass wir da uns überlegen können, wer ist am Ende der oder die, die entscheidet, ob eine Idee gut ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, das, was wir wiederum sehr von den Startups da draußen lernen können oder von dieser Lean-Startup-Methodik. Die fragen eben nicht intern, was ist die beste Idee, sondern die hauen alle Ideen raus und gucken, welche übrig bleibt. Ich finde, es gibt so ein schönes Zitat von Alex Osterwalder, der dann auch so Zahlen aufmacht. Von den 250 Innovationsprojekten, die wir gemacht haben, ist nur das eine das, was tatsächlich so ein durch die Decke geht, also so ein Multiple von, weiß ich nicht, 5-10-mal mehr Umsatz macht als der Status quo. Und das Zitat ist, you cannot pick the winners without investing into the losers. Man kann also nicht die Ideen raussuchen, die gewinnen, ohne in die Verlierer zu investieren. Und das, finde ich, ist für mich ein Teil der Antwort auf deine Frage. Wir wissen alle nicht, was die beste Idee ist. Wir sind ja alle die, die Innovation produzieren und nicht konsumieren, im Zweifel. Also müssten wir da draußen sozusagen die Leute fragen, die das Problem haben, was wir lösen wollen, ob das eine richtig gute Idee ist oder nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass in klassischen Organisationen diese Bestimmung natürlich sehr stark an Macht gekoppelt ist und das wiederum sehr stark so ein Eigentrieb in größeren Organisationen ist und dass es eben nicht mehr da faktisch inhaltlich darauf ankommt, was die beste Idee ist, sondern wer am Ende sozusagen die Lorbeeren für bestimmte Ideen einstreicht oder nicht. Ich wage mal zu behaupten, jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Fenster, dass es in der Politik sehr ähnlich ist, dass nicht faktenbasiert entschieden wird, sondern meinungsbasiert. Und das führt zu bekannten Problemen, wo wir wahrscheinlich dann einen eigenen Podcast für aufmachen. aber das wäre Teil der Antwort auf deine Frage. Ich weiß nicht, ob es hilft.
Ja, spannende Gedanken.
Das sind wirklich spannende Gedanken. Fried, ihr nennt es ja auch euer Kunden und Kundinnen Komplizen und Komplizinnen bei Dark Horse. Warum das?
Also das hängt zum einen mit unserem Selbstverständnis zusammen, wie wir arbeiten wollen. Also ganz einfach, wir wollen auf Augenhöhe arbeiten. Wir wollen weder unsere Kunden und Kundinnen belehren, wie es zu tun ist, so nach dem Motto, hier ist das Best-Practice-Beispiel. Wir schreiben euch das jetzt mal auf und dann macht er das mal. Und wenn das nicht funktioniert, dann sei er selber schuld oder selber zu blöd, das zu machen. Andersrum wollen wir es auch nicht haben, dass wir sozusagen die verlängerte Werkbank von irgendwem sind und dann uns gesagt wird, was wir zu tun und zu lassen haben, sondern wir wollen das so ko-kreativ machen. Und dementsprechend Komplizenschaft, weil wir beide dementsprechend auch ins Risiko gehen, ob bestimmte Dinge funktionieren oder nicht und dann gemeinsam auch die Suppe auslöffeln. Das andere dreht sich um unsere Beobachtung, die wir haben mit großen Organisationen, die sich oft verändern wollen, sich schwer tun. Und es gibt, wir nennen das intern die roten Punkte, aufgrund einer banalen Darstellung in irgendeiner PowerPoint beziehungsweise Keynote. Das sind die Menschen in einer Organisation, die erkennen oder erkannt haben, dass sich die Organisation verändern muss, teilweise radikal und dafür kämpfen im Inneren. Also so ein bisschen das trojanische Pferd oder die internen Promotoren, die versuchen, für eine Veränderung zu sorgen. Und die gehen häufig ein enormes Risiko ein. Und da wollen wir sie unterstützen. Und deswegen Komplizenschaft, Bonnie und Clyde-mäßig, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann, wo man durch dick und dünn geht. Das ist so ein bisschen unser Ideal einer Zusammenarbeit, wo beide am Ende auch profitieren und beide lernen können. Und es nicht so diese Gewichtung in irgendeiner Form gibt, was die Augenhöhe betrifft.
Fried, in eurem Buch redet ihr von adaptiven Strategien für die Innovation. Wie schafft man es eigentlich, diese Strategie in den richtigen Innovationszyklen zum richtigen Zeitpunkt zu adaptieren?
Ja, große Frage, ja. Genau, also es gibt so einen Teil, der heißt Timing. Und da gibt es unseren lieben Kollegen Pascal, der da ein eigenes Buch drüber geschrieben hat, was Timing heißt. Und das Spannende an der Stelle finde ich, dass er sehr gut beschreibt, dass Timing nicht nur eine Frage von Glück ist, auch eine Frage von Glück, aber nicht nur. Und er beschreibt Timing immer mit so einer Metapher des Surfers. Und es gibt sozusagen, wenn man schon mal gesurft hat, weiß man, wie einfach das von außen aussieht. Und wenn man dann mal vor der Welle ist, wann fange ich an zu paddeln, wann höre ich auf zu paddeln, damit ich die Welle erwische? Das ist eine Timing-Frage. Jetzt kann man sagen, es ist Glück. Aber die Profisurfer da draußen kriegen jede Welle. Das kann jetzt nicht Glück sein. Die können ja nicht jeden Tag im Lotto gewinnen, so ungefähr. Also da gibt es, glaube ich, eine Fähigkeit, die oft unterschätzt ist. Und ich glaube, das andere, und das beschreibt jetzt mehr diesen Punkt adaptiv, was wir beobachten ist, dass sich die Welt da draußen immer stärker verändert. Ich glaube, das ist ja keine Beobachtung, die wir alleine und als Einzige gemacht haben. Das ist ja Common Sense, gibt das berühmte VUCA-Schreckgespenst, das durch alle Meetingräume geistert. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und unsere Beobachtung ist, dass eine Organisation, die sozusagen mit diesem Konstrukt, das System, in dem man arbeitet, von vor 100 Jahren, also damals, als es das Auto gab, was man in jeder Farbe bestellen konnte, solange es die Farbe schwarz war, Henry Ford, Aufgabenverteilung. Das ist ja die Innovation von vor 100 Jahren gewesen zu unserer Organisationsform, die wir heute noch benutzen. Das heißt, wenn wir darum drüber nachdenken, wie reagieren wir auf Veränderungen der Umwelt, reagieren wir typischerweise in dem Konstrukt von vor 100 Jahren. Und das Konstrukt von vor 100 Jahren war, wie schaffe ich es, dieses Auto möglichst schnell in alle Ecken der Welt zu bringen? Und heutzutage ist die Frage genau andersrum. Wenn die Leute kein Auto mehr haben wollen, was will ich denn dann haben? Und damit verändert sich aus unserer Perspektive die Kernfähigkeit einer Organisation, nämlich zu überleben und wettbewerbsfähig zu sein, nämlich nicht mehr, ich kann die günstigsten schwarzen Autos produzieren, sondern ich kann am schnellsten mich auf Veränderungen anpassen und am schnellsten das nächste finden, was ein neues Geschäftsmodell ist. Und damit ist für uns der radikale Wandel, und das ist das, was wir uns mit Future Organizations wünschen und sozusagen als Vision haben, dass wir nicht mehr so sehr, das ist jetzt natürlich alles schwarz-weiß gesprochen, aber da gibt es ganz viele graue Bereiche, dass es nicht mehr so viele Organisationen gibt, die sich definieren als, wir sind die besten Autoproduzenten oder die besten Schraubenhersteller, die die tollsten Erdschrauben machen können, sondern wir sind die, die am schnellsten lernen können im Schraubenmarkt und am schnellsten neue Produkte haben für neue Probleme, die wir da draußen beobachten. Das ist sozusagen der eine Aspekt von Adaptivität, sich den Veränderungen anzupassen. Und jetzt kommt was Normatives. Die größte Veränderung, die wir da draußen sehen, ist für uns die Klimakatastrophe. Also nicht nur für den reinen Überlebenswillen der Organisation im Hier und Jetzt ist es wichtig, dass es adaptive Organisationen gibt, sondern für uns alle, insbesondere für unsere Enkelkinder, ist es total wichtig, dass wir in diesem Jahrzehnt es schaffen, uns anzupassen, dass es halt die Organisation in 10, 20 Jahren noch gibt und dass es dementsprechend auch eine Welt gibt, in der unsere Enkelkinder gut leben wollen. Und deswegen wünschen wir uns so sehr und deswegen auch dieses Buch geschrieben, dass Organisationen diesen Wandel hinkriegen von wir sind inhaltlich die Hidden Champions für XYZ hinzu, wir sind die Hidden Champions der Lernkultur oder der adaptiven Strategie, um sich einfach anzupassen und neue Lösungen zu finden, die wir so, so dringend brauchen.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wir sind ja viel in der, sag mal, Weltwirtschaft unterwegs, in Asien, Europa. Und wenn wir so ein bisschen durch die Firmen gehen und Schulungen halten, dann merken wir natürlich schon, dass viele Unternehmen auch, sag mal, einer gewissen Branchenzugehörigkeit haben, dass sie schon auch eine bestimmte Produkthistorie haben oder zumindest eine Technologiehistorie. Und ich stelle mir es sehr schwierig vor, zu sagen, naja, jetzt stellen wir das mal in den Hintergrund, weil das ist natürlich auch was sehr identitätsstiftend, stiftendes, was sie da haben. Und jetzt fokussieren wir uns mal auf das Adaptive. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob wir, die aus dem Innovationskontext kommen, da manchmal ein bisschen zu weit weg sind von dieser pragmatischen Realität. Von jemandem, der eben so eine Produktion führen muss und da entsprechende Entscheidungen treffen muss oder von jemandem, der dann da in der Buchhaltung sitzt oder was auch immer. Ob wir da nicht sozusagen auch nochmal das Ganze übersetzen müssen, so dass es auch wirklich im Doing, in der Praxis, dann auch anwendbar ist und nicht nur so eine sozusagen so eine Diskussion in der Bubble ist. Was hast du da für Gedanken dazu?
Volle Zustimmung. Also da sind wir dann sozusagen wieder bei, was können wir uns allen zumuten für eine Veränderung und ab wo ist die Zumutung so groß, dass am Ende sich gar nichts verändert? Und das ist für mich sozusagen der heilige Gral der Innovationsarbeit. Was ist die, wo hört die Komfortzone der Organisation aus und wo kommen wir aus dem Bereich raus und übertreffen es aber nicht so, dass wir in die Überforderungszone kommen, weil dann können Organisationen sich auch nicht mal verändern. Und ich finde, da gibt es ein paar schöne Beispiele, dass es einfach unterschiedliche Ebenen gibt, innovativ zu arbeiten. So wie du schon gesagt hast, es gibt das berühmte Horizonte-Modell, Horizont 1, 2, 3. Und das, was du eben beschrieben hast, dieses Innovationsdilemma, ich bin Schraubenhersteller und jetzt soll ich plötzlich was entwickeln, wo es dann keine Schrauben mehr braucht. Unglaublich schwierig. Aber es gibt ja Beispiele, die zeigen, wie man es grob machen kann im Sinne von, na, im Zweifel, also ich nehme jetzt mal so ein ganz einfaches, plakatives Beispiel, VW, die Autoproduzent sind und sich hin zu im Zweifel mobilen Dienstleistungen entwickeln wollen. Schon allein vom Verkauf des Autos auf eine Carsharing-Lösung zu gehen, hat dazu geführt, dass es rein rechtlich eine neue Organisation gebraucht hat, die dann auch nicht mehr in Wolfsburg, sondern natürlich in Berlin saß, um diese Distanz hinzukriegen, dass diese Kannibalismusgefahr so weit auseinander dividiert wird, dass diese Organisationen sich nicht in die Haare kommen. Wie es jetzt ausgegangen ist, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, in so eine Richtung geht es schon. Und ich glaube, gleichzeitig darf man auch die Kritik sagen, aller, naja, ist ja schön, dass ihr jetzt vom, keine Ahnung, sehr plakativ jetzt, den Dieselmotor jetzt wieder 10% 10% effizienter macht. Das ist ja sozusagen, ne, in der Identität bleibend. Wenn am Ende keiner mehr einen Verbrennermotor kauft, dann ist es ja schön, dass die jetzt in der Identität geblieben sind, die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Aber irgendwann kommt das Ende mit Schrecken. Und ich glaube, das ist aber genau die Herausforderung von der Führung an sich einer Organisation. Was ist die Balance? Also was muss ich schaffen an neuen Geschäftsmodellen, an neuen Herausforderungen und die im Zweifel so weit wegzubringen vom Kerngeschäft, dass sich das Kerngeschäft nicht überfordert fühlt und gleichzeitig aber auch zu gucken, welche Zukunft hat mein Kerngeschäft und was kann ich daran drehen. Super herausfordernd, aber ich finde, es gibt Beispiele da draußen, dass es funktioniert. Ja, und ich glaube, das ist eins der Fähigkeiten, die wir als Veränderungsfähigkeit im Buch auch beschreiben, nämlich wie sehr sehen wir als Mitarbeitende in diesem Wandel eine Chance und nicht eine Bedrohung? Und wenn man diese Identitätsebene gut beschreiben kann, dann hat man, glaube ich, viel erreicht, weil auf der Ebene ganz viel Bedrohung passieren kann. Und kommunikativ, wenn dann heißt, okay, wir sind jetzt nicht mehr der Autohersteller, sondern wir sind jetzt mobile Dienstleistung, fühlen sich natürlich die, die Motoren bauen, maximal bedroht. Von daher, ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Bandbreite in unserer Klaviatur.
Friede, ihr habt ja im Buch vier verschiedene Perspektiven von der Innovation beschrieben. Also Konsumenten, Produktionssicht, betriebswirtschaftlich, gesellschaftlich. Ist Innovation immer etwas anderes, wenn man es von verschiedenen Perspektiven betrachtet? Oder wie siehst du das?
Da zitiere ich die lieben Freunde der Hochschule St. Gallen. Die haben nämlich eine tolle Studie gemacht im Sinne von sehr ermutigende Studie, nämlich haben sich angeguckt Geschäftsmodellinnovation, was sozusagen das Innovative war. Und jetzt weiß ich nicht die genaue Zahl, ich glaube 90% war das Ergebnis. 90% der Geschäftsmodellinnovation ist eine Rekombination bestehender Muster. Also Innovation in der Definition, ich sage es jetzt mal in meinen flapsigen Wörtern, ist Puzzle spielen mit Puzzleteilen, die wir alle kennen. Wir müssen nur aus den Puzzleteilen ein neues Bild bauen und haben schon eine Innovation. Und ich sage deswegen ermutigend, weil gerade diese Geschäftsmodellinnovationen aus meiner Sicht die mit dem größten Hebel sind für Veränderung und für Chancen. Also nicht das Buka-Schreckgespenst und wir haben alle Angst vor Innovation, weil nimmt unseren Arbeitsplatz weg, sondern was können wir denn Neues, Tolles damit machen? Und 90% bedeutet ja, wenn wir alle, und ich glaube, dass wir alle gut waren im Puzzle oder Lego spielen oder sonst was rekombinieren, dass wir diesen Skill alle intus haben und das uns Mut machen kann, dass wir Innovatoren sind, wenn wir einfach Dinge neu kombinieren, die schon da draußen sind. Und das ist für mich die ganz einfache, pragmatische Variante von, was bedeutet das denn, kreativ zu sein oder innovativ zu sein.
Was am Ende des... Ja, bitte, Anne, bitte.
Könnte man dann behaupten, dass also jeder innovativ ist, aber der Schlüssel zur Innovation der Mut ist, das anders zu machen?
Ja, jetzt benutze ich auch noch das Wort, also ich stimme dir vollkommen zu und würde Mindset, also die Einstellung, auch noch oben drauf bringen. Da gibt es auch so eine schöne, schöne Studie, nämlich von Kindern, Langzeitstudie und der Büroklammertest und so, was man gemacht hat, kennt ihr vielleicht oder kennt ihr wahrscheinlich aus dem Bildungsbereich. Dieses Thema, ich gebe mal einem 2- oder 3-Jährigen eine Büroklammer in die Hand und er soll mir sagen, was man alles mit der Büroklammer machen kann. Und wenn ich ganz viele verschiedene Varianten davon habe, dann werde ich sozusagen als kreatives Genius beschrieben. Und dann hat man das gleiche Experiment in mehreren Jahren Abständen gemacht. Und was man festgestellt hat, ist, dass über die Zeit Erwachsene immer weniger kreativ waren. Als Kinder waren 99% auf dieser Kategorie genial. Und dann bei Erwachsenen ab 30, 40 plus ist es noch 1-2%, was dazu führen könnte, dass man sagt, okay, dieses Bildungssystem trainiert uns Kreativität ab. Was man aber auch sagen kann, ist, dass wir das alle mal waren, als wir 2-3 Jahre waren. Und vielleicht müssen wir es nur wieder zurücklernen, wieder erlernen. Es war nie weg. Da bin ich fester Überzeugung von, dass wir alle kreativ sein können, wenn wir in dieser Rekombinationslogik denken.
Und was letztlich bedeutet, dass Innovation auch in jedem drinsteckt. Ja, das ist was eigentlich was sehr Menschliches ist, weil letztlich ist daraus ja auch eine gewisse Evolution und eine gewisse Veränderungsbereitschaft der Menschen entstanden. Sonst wären wir heute vermutlich nicht mehr da als Menschen.
In der Tat.
Fried, die Zeit verfliegt mit dir. Wir haben da wirklich einen großen Connect. Ich würde jetzt gern zu unseren zwei Abschlussfragen übergehen. Und du kannst die gerne auch versuchen, prägnant zu beantworten. Meine erste Frage wäre, was sind für dich die drei Themen, die für dich in nächster Zeit die größte Priorität haben?
Ich hau jetzt mal mit so Hashtags und Stichwörtern um mich. Ich glaube, regenerative Geschäftsmodelle ist sozusagen ein Nordstern, dem wir alle folgen sollten oder könnten. Ich glaube, das ganze Thema Lernkultur und Resilienz, also auf einer sehr persönlichen, menschlichen Ebene ist etwas, verbindet sich so ein bisschen oder schließt sich gerade der Faden zu der Anfangsgeschichte mit in der Natur sein und die Jugendlichen, die eben sozusagen nicht dieses Gegenbeispiel oder diesen Gegenentwurf hatten zu digitalen Bildschirmen. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, dieses ganze Thema Lernfähigkeit und in kleinen Experimenten als Gesellschaft vorweggehen, finde ich unglaublich wichtig. Wenn ich da das noch ergänzen darf, was wir gerade versuchen, wir haben ja eine Zeit lang überlegt, wie müsste Dark Horse aussehen, wenn wir ein Kloster wären, aus diversen Gründen, wo es um viel Vertrauen und Zugehörigkeit geht. Jetzt gerade sind wir oder folgen wir diesem Gedanken, was ist denn, wenn eine Organisation wie eine Stadt gestaltet wird, als wie ein Tanker, so wie wir das von vor 100 Jahren kennen. Und da ist für mich dieses auf einer Stadtebene, was können wir tun, um uns als Stadt weiterzuentwickeln. Und es funktioniert eben nicht, wenn irgendjemand da oben, eine Bürgermeisterin, sagt, jetzt machen wir die Friedrichstraße zu einer Fußgängerzone. Das muss irgendwie anders funktionieren. Und ich glaube, dass es aber unglaublich wichtig ist, natürlich für Städte, aber auch als Organisation, diese Fähigkeit zu haben, sich weiterzuentwickeln. Wir nennen es Future Organization, kann jeder seinen eigenen Begriff für haben, aber wir brauchen ganz dringend diese Veränderungswilligkeit. Und das ist für mich auch ein ganz zentraler Punkt.
Super.
Wirklich super, Fred. Ich komme zur allerletzten Frage. Wenn du jetzt drei verschiedene Future Skills empfehlen könntest, die man lernen sollte, welche wären deine Top 3?
Also ich würde sagen, das Thema Resilienz und Lernfähigkeit hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ist auf einer persönlichen Ebene super wichtig. Ich glaube, das zweite Thema, mit dem ich mich selber auch gerade sehr stark beschäftige, ist das In-System-Denken. Also bislang denken wir immer in Produkten und Services und tolle Kundenerfahrung. Habe gestern wieder einen Artikel gelesen vom Harvard Business Review. 95 oder 94% der Probleme, die wir am Arbeitsplatz sehen, sind systemisch. Wir lösen die aber nicht mit einer systemischen Denkweise. Und das sehe ich als unglaublich wichtig an, nicht nur für Probleme am Arbeitsplatz, sondern auch Probleme mit der Umwelt da draußen und dem Klima. Das wäre Nummer zwei. Und das dritte, muss ich kurz überlegen, wahrscheinlich das Thema Selbstwirksamkeit, würde ich mal sagen. Also ich habe so die Beobachtung, dass wir entweder dazu tendieren, sehr aktivistisch unterwegs zu sein oder die Hoffnung zu verlieren. Mit all den Problemen, die wir da draußen haben und all die Nachrichten, die uns tagtäglich um die Ohren geballert werden. Ich glaube, das Thema, was können wir denn verändern mit unseren eigenen Händen und unserem eigenen Kopf? Und wie können wir diese Selbstwirksamkeit spüren, um damit wieder Hoffnung zu haben und damit den Optimismus zu kriegen, dass sehr wohl die Welt da draußen veränderbar ist? Haben alles Menschen um uns herum gebaut und gedacht und so. Kann man ja alles verändern. Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir da alle irgendwie ein Stück weit das schaffen, diese Selbstwirksamkeit herzustellen, um damit den Optimismus aufzubauen. Deswegen Eingangsstatement, stubborn Optimist. Glaube, dass das ein Skill sein kann, der uns weiterbringt.
Super. Willkommen im inoffiziellen Optimismus-Podcast, denn das ist auch unsere Philosophie und irgendwie schaffen wir es auch immer wieder hier Gäste herzubekommen, die diesen Optimismus auch an den Tag legen, ja, dass es an uns liegt, die Dinge zu tun, zu verändern, was auch immer. Lieber Fried, es hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir
Gleichfalls.
über Innovation, über Sustainability und viele andere Themen zu philosophieren, kann man ja schon fast sagen. Ganz herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit und die vielen Impulse.
Vielen Dank für die Einladung. Hat ebenso viel Spaß gemacht.
Also Fried, ich sage ja auch Dankeschön. Das war heute das Gespräch mit dem Mann mit dem Rasenmäher, der den Digitalisierungsschalter im Kopf umlegen kann, bei dem man lernen kann, als Profisurfer der Innovationswellen unterwegs zu sein und zu puzzeln. Das war das Gespräch mit Fried Große-Duncker, der Co-Founder und Partner von Dark Horse GmbH, einer der vielen Autoren von Future Organization Playbook. Also, und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag von einer ebenso spannender Persönlichkeit haben, wie Fried es heute gewesen ist, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken. Und mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es eh. Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koag.